Willkommen bei den Trashologinnen, der Podcast, in dem wir Reality-TV psychologisch analysieren, euch komplexe Theorien psychologisch erklären und anhand der Formate, die wir alle lieben, schauen, was wir über uns selbst und andere Menschen lernen können.
Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
Und ich bin Franzi, ich bin forschende Psychologin und Autorin.
Es ist wieder Spezialfolgen-Time. Wir sprechen heute darüber, ob Reality-TV in der Krise ist.
Let's go! Okay, das war das fragendste Let's go aller Zeiten. Aber ich muss euch direkt mal abholen. Ich habe keine Ahnung, wovon Dina jetzt sprechen wird. Ich habe keine Notizen mehr angeguckt. Ich weiß nur, dass anscheinend Reality-TV vielleicht in der Krise ist.
Hast du mitgekriegt, dass Reality-TV in der Krise ist? Oder dass die Frage im Raum steht?
Ich finde eigentlich generell, dass Reality-TV für mich viel Krisenstimmung ständig hat. Aber ich glaube, ich habe das Gefühl, du beziehst dich auf irgendeinen Konflikt oder irgendwas ganz Explizites, wovon ich keine Ahnung habe.
Das kann vielleicht sein. In den letzten Wochen sind ein paar Sachen passiert, wodurch die das Gefühl entstehen konnte oder entstanden ist bei vielen Leuten, dass Reality-TV vielleicht in der Krise ist. Nummer eins. Radio Island hat den Podcast beendet und auch ein paar andere Creator haben auch gesagt, dass sie nicht mehr so viel Spaß an Reality-TV haben und dass es vielleicht eine Krise gibt. Und uns haben, vor allem seitdem Max und Lotti den Podcast an den Nagel gehangen haben, haben uns auch ein paar Leute gefragt, ob wir auch bald aufhören, beziehungsweise ob wir auch finden, dass es eine Krise gibt. Und ich habe dazu ganz viele Gedanken. Ich habe angefangen, die wilde meine Notizen-App zu schreiben und ich wollte das eigentlich am Anfang von der Podcast-Folge mal besprechen. Und es wurde relativ lang, die ganze Sache, weil ich so viele Gedanken dazu habe, dass ich dachte, wir müssen das Spezialfolge machen. Und genau, das machen wir jetzt.
Jetzt sitzen wir hier.
Ich habe dir gesagt, dass es um Bubbles geht und Diamanten und Tulpen, ne?
Ich war maximal verwirrt. Aber ich liebe Tulpen.
Vielleicht gleich nicht mehr. Franzi, du weißt gar nicht, worum es geht. Ich habe dir nur gesagt, wir müssen auf jeden Fall über die Krise sprechen. Und genau das machen wir heute. Wir werden nämlich klären, ob wir auch aufhören. Ob sich Reality-TV unserer Meinung nach zum Negativen verändert hat. Und wir werden die Frage klären, ob Reality-TV eine Bubble ist, die bald platzt. Und dabei lernen wir, was überhaupt eine Bubble ist, wieso Tulpen eine Bubble waren, Krypto vielleicht eine ist und Diamanten nicht. Es geht hier mal wieder um alles.
Voller Krise.
Denn?
Nee. Das hat man bei uns auf dem Schulhof regelmäßig gesungen. Voller Krise.
Okay, das kenne ich nicht. Aber egal ob Krise oder nicht, es gilt wie immer. Reality-TV ist perfekt, um komplexe Themen anschaulich zu erklären. Also, wir fangen ganz von vorne an. Es haben uns mehrere Leute gefragt, was wir dazu sagen, dass Radio Island den Podcast beendet haben und ob wir auch aufhören. Ich würde sagen, die kurze Antwort ist nein, wir hören nicht auf. Und Franz, ich habe mich gefragt, hast du die Folge gehört?
Die gesagt haben, warum die aufhören?
Mhm.
Ich glaube, du hast mir mal erzählt, du hast mir es zusammengefasst, das hat mir gereicht. Und das war, weil Reality kein Safe Space mehr ist?
Genau. Ich habe es auch nochmal zusammengefasst, vielleicht für euch, falls ihr das auch nicht gehört habt. Und zwar haben Max und Lotti gesagt, dass Reality-TV für die ein Safe Space war. Und die haben sich halt wöchentlich getroffen, um über ihren Safe Space zu sprechen. Und mit anderen Leuten, für die es auch ein Safe Space ist. Und jetzt halt mit so vielen Skandalen fühlte sich das für die einfach nicht mehr wie ein Safe Space an. Und deswegen haben sie es beendet. Und ich kann das Ganze auch irgendwie nachvollziehen und ich finde es auch schon eine richtige Entscheidung. Und gleichzeitig gibt es, würde ich sagen, einen großen Unterschied zu uns, weil wir einfach den Podcast ja aus so ganz anderen Beweggründen gestartet haben. Für mich war Reality-TV, glaube ich, nie ein Safe Space.
Also, wenn ich jetzt Sommerhaus gucke, fühle ich schon, seit wir das erste Mal Sommerhaus geguckt haben, das Gegenteil von einem Safe Space. Ich fühle ganz viel Arbeit. Auf meiner Seite und auf der Seite auch der Gesellschaft.
Total. Und mir ist auch nochmal eingefallen, wann ich die erste Reaction in meinem ganzen Leben gesehen habe und wo mir klar geworden ist, dass es überhaupt Reactions gibt. Und das war nämlich im Jahr 2021, vor 4 Jahren. Da habe ich nämlich die Are You The One Staffel 2 Reunion gesehen. Und ich war beim Schauen so wütend. Das war diese Staffel, für die es noch kennen, mit Dario, Sabrina und auch so einem ganz üblen Kerl, der dann später, ich glaube, im serbischen Reality-TV oder kroatischen Reality-TV on Kamera seine Freundin, also nicht nur geschlagen, ich würde fast sagen, er hat sie richtig vermöbelt. Also so ein Typ war auf jeden Fall auch noch mit dabei. Und ich habe es gesehen und ich dachte, das kann nicht so stehen bleiben. Und deswegen bin ich ins Internet gegangen. Ich bin zu YouTube gegangen, habe einfach Are You The One Reunion eingegeben, weil ich so wütend war. Und ich dachte, das muss doch jemand muss doch mal was dazu sagen. Und da habe ich nämlich eine Reaction entdeckt von Saniel Jakimowski. Und damals hatte der, glaube ich, so 5000 FollowerInnen. Ich glaube, viele von euch kennen den, weil er jetzt ein paar mehr FollowerInnen hat. Und ich habe mir die Reaction angeguckt und ich habe nicht komplett übereingestimmt, aber mit vielem schon. Wir haben viele Sachen auch ähnlich gesehen. Und ich war sehr froh, das gesehen zu haben. Und ich habe in den Jahren danach halt auch oft gedacht, das, was da passiert, das können wir so nicht stehen lassen. Irgendjemand muss doch mal was dazu sagen. Was zur Hölle? Und dieses Gefühl war halt auch 50% der Motivation, um diesen Podcast zu starten. Nämlich, dass wir halt Sachen gesehen haben und gedacht haben, jemand muss dazu was sagen. Das kann so nicht stehen bleiben.
Bei mir war das ja nochmal ganz anders. Also ich habe ja angefangen, einfach weil ich generell über diese Themen sprechen wollte. Das wusstest du auch über mich. Du wusstest, da ist ein großes Bedürfnis, was noch nicht hinreichend gefüllt ist. Und du hast mir sozusagen Reality dann an die Hand gegeben, hast gesagt, guck mal, hier spiegelt sich ja alles wieder, was du die ganze Zeit kritisierst und du kannst das anhand von Tommy, jetzt habe ich es gesagt, obwohl der so süß lächelt, anhand von Tommy allen erklären.
Und das waren die anderen 50%. Nämlich, dass wir Psychologie erklären wollten und psychologische Theorien, denn ich finde immer noch, Reality TV spiegelt eigentlich in vielen Punkten total auch das echte Leben wieder. Und ich glaube, das Ganze spielt jetzt auch schon so da rein, was so das Ziel war, ne? Wir wollen das einordnen, Psychologie erklären. Und wir wollen ja auch problematische Männer outcallen, veraltete Rollenbilder aufzeigen, Sexismus und Rassismus aufzeigen. Wir wollen ja das Ganze einordnen. Wir wollen krawallig sein, weil ich finde, dass das Ganze bis jetzt einfach gefehlt hat. Und das heißt, wir haben einfach ja von Anfang an so ganz andere Beweggründe gehabt, wieso wir über Reality TV sprechen, als jetzt zum Beispiel Max und Lotti.
Ja, und das Verhalten ist ja überall in der Gesellschaft, also so ist es ja nicht. Und in dem Moment, wo man halt Reality guckt, ist es halt so, Menschen gucken das vielleicht aus anderen Beweggründen, nicht weil sie sich jetzt gerade ein plakatives Beispiel für Racism angucken wollen, sondern einfach, weil sie abschalten wollten. Und gleichzeitig ist das ja das, was wir tagtäglich eigentlich erleben, aber wo es sonst so leicht ist, wegzugucken. Und ich habe das Gefühl, da ist genau der Punkt, wo man geil rein kann und sagen kann, jetzt gucken wir nicht mehr weg, weil wir gucken uns sonst ja literally an.
Total. Und mir ist nochmal ganz wichtig zu sagen, dass ich finde, dass Beweggrund von Max und Lotti, dass er keine Daseinsberechtigung hatte. Ne? Ich finde das auch total wichtig. Ich würde auch sagen, jede Person hat ja einen Safe Space verdient. Und ich kann total mit Max und Lotti mitfühlen, weil ich auch einen problematischen Safe Space hatte, der jetzt ein bisschen kaputt gegangen ist. Beziehungsweise, ich glaube, ähnlich wie bei Reality TV, ich glaube, wir haben da eine ähnliche Situation, ne? Das war noch nie ein Safe Space für alle, sondern halt nur so mein persönlicher. Und jetzt in den letzten Monaten und Jahren wird es immer schwieriger, darüber hinwegzusehen und das immer noch als meinen Safe Space zu sehen.
Aber was ist das?
Ja, dann musst du jetzt mal raten.
Confession. War ein Safe Space, aber nur für manche Menschen? Beauty-Produkte.
Könnte auch gut sein.
Diamanten! Diamanten und dann hast du Blood Diamonds gesehen. Jetzt ergibt alles Sinn.
Nee, für Diamanten hatte ich noch nie ein Ding. Damit kriegt man mich nicht.
Ich weiß auch nicht, ob Diamanten ein Safe Space sein könnten. Eigentlich schon.
Ich glaube, alles kann für manche Leute ein Safe Space sein.
Was überhaupt ein Safe Space? Ich würde sagen, ein Ort, an dem man sein kann, oder? An dem man nicht irgendwas entsprechen muss, sondern einfach so als Lebewesen existieren kann, ohne zu viel nachzudenken, ohne das Gefühl zu haben, man muss sich rechtfertigen, sowas, ne? Okay, jetzt sag uns dein Safe Space.
Amerika. Nancy verzieht ihr Gesicht.
Also das war für mich noch
ein richtiges Space. Ich glaube, das war es für die wenigsten, ne? Aber mein Herz hat immer schon nach Amerika daran gehangen und wenn ich da war, ging es mir einfach immer gut. Es war immer mein Safe Space, es war mein Happy Place. Wenn ich gelandet bin, dachte ich so, America, ich trinke jetzt billiges Bier, fahre mit einem dicken Pickup-Truck durch die Gegend und blende einfach aus, dass es halt nur für mich ein Safe Space ist. Und genau wie, glaube ich, bei Max und Lotti mit Reality TV, in den letzten Monaten wird es schwer, alles drumherum auszublenden. Und ich muss halt einfach sagen, Amerika ist nicht mehr mein Safe Space.
Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn das noch aufrechterhalten werden kann. Ich glaube, da muss man schon sehr weiß und sehr männlich für sein, dass das ein Safe Space bleibt. Vermeintlich auch nur. Auch für die vermeintlich.
Vermeintlich, ja. Was ist dein Safe Space? Ich brauche einen problematischen Safe Space. Es kann nicht sein, dass nur ich mich hier so nackig mache und wie jetzt so einen wholesome, tollen Safe Space uns präsentieren kannst, wie dich mit deinen Freundinnen zu einer Demo treffen.
Offensichtlich denke ich nur an wirklich problematische Safe Spaces. Ich hätte gar nicht erst in die andere Richtung gedacht. Also wenn ich jetzt an Orte denke, ist es vielleicht sogar ähnlich problematisch. Es ist auf jeden Fall die Schweiz. Ich bin ja Halbschweizerin. Ich fahre dahin, um wirklich nur zu existieren, nur zu sein, um den ganzen Tag die Berge anzugucken. Ich muss auch weinen, sobald ich Berge sehe. Das ist, wenn ich das erste Mal die Berge sehe, weine ich. Ist jedes Mal so, weil es für mich so schön ist und so ein wohliges, warmes Gefühl. Und gleichzeitig, ich meine, ich habe ja auch in der Schweiz lange gelebt und habe viele Freundinnen, die da härter an die Grenzen des Systems stoßen und die, glaube ich, jetzt auch, in denen sich alles sträuben würde. Bei dem, was ich sage, dass ich das Gefühl habe, okay, ich fahre in diese idyllische Landschaft und alles ist gut. Weil, ich meine, die SVP ist eine Partei in der Schweiz, die schon immer eigentlich mit die Regierung stellt. Und das ist die Partei, an der sich die AfD, als die gerade angefangen haben, ein Beispiel genommen hat. Die haben sich die Wahlplakate bei denen abgeguckt. Das ist eigentlich eine Bauernpartei, die aber super rechts ist. Ich weiß noch genau, als ich meine Wohnung damals da verlassen habe und da war ein Riesenplakat, Burka verbieten oder so oder Migration stoppen. Also wirklich so genau die Narrative einer AfD. Und das, ich meine, das muss man sich überlegen, ist in diesem Land schon immer einfach Teil der Regierung. Und wer da wegguckt und sagt, das ist mein Safe Space, ist vielleicht auch ein bisschen der Lulu.
Ich muss immer weinen, wenn ich die Freiheitsstatue sehe.
Oh, Dina, nee.
Müssen wir das rausschneiden? Werde ich jetzt gecancelt?
Nein.
Ich lege das hier so offen, weil ich sagen will, Leute haben zwischendurch problematische Safe Spaces und das ist in Ordnung. Und ich möchte auf gar keinen Fall Shade auf Max und Lotti werfen, weil die einfach von Anfang an einen anderen Beweggrund hatten. Das ist völlig in Ordnung. Und beide setzen sich ja auch an vielen Stellen für wichtige Themen ein, dass sie sich gedacht haben, so, das hier soll einfach unser Safe Space sein. Völlig in Ordnung. Der Punkt, den ich unterstreichen will, ist einfach, wir hatten von Anfang an andere Intentionen und deswegen ist, glaube ich, diese Entwicklung gerade im Reality-TV für uns, oder sehe ich das nicht so richtig als Entwicklung? Und das bringt uns eigentlich auch schon zum nächsten Punkt. Nämlich, ob Reality-TV sich verändert hat. Ich würde sagen, ja.
Echt?
Ein bisschen. Aber halt auch zum Positiven.
Mein Vergleichswert ist ja nur, als ich früher Germany's Next Topmodel geguckt habe oder halt die allererste Staffel Bachelor. Und da würde ich sagen, wow. Wow. Dass bei Promis unter Palmen einfach eingegriffen wird bei diesem mutmaßlichen Fall von Übergriffigkeit und da jemand kommt von der Produktion und das einordnet. Klar, wir haben tausend Sachen daran auszusetzen gehabt, will ich gar nicht sagen, aber das wäre jetzt nicht denkbar gewesen, als Heidi Klum die Hüften von sehr dünnen Frauen gemessen hat und gesagt hat, du bist zu dick. Dass das vielleicht eine Grenze überschreitet, das hat niemand gesagt.
Absolut. Und ich habe nämlich auch drei positive Hauptveränderungen gefunden, die ich mit euch teilen wollte. Nummer eins, Reality-TV war schon immer sexistisch as fuck. Es war schon immer rassistisch und klassistisch. Es sind immer schon sexistische, rassistische, klassistische Äußerungen gefallen. Und ich habe ein paar Beispiele mitgebracht. Wusstest du, dass Frederik von Anhalt mit irgendeinem anderen, als er sich mit Kader Loth gestritten hat, der mal heimlich in die Badewanne gepinkelt hat, man, alle haben das gesehen und dann hat die danach darin gebadet und niemand hat eingegriffen.
Widerlich.
Sophia Tomalla macht seit 2016 problematische Äußerungen überall. Niemand hat's gestört. Du hast gerade schon Germany's Next Topmodel angesprochen. Jede Staffel. Schrecklich. Ich weiß noch, wie Lena Gerke geweint hat, weil Heidi Klum die mit 16 Jahren so unter Druck gesetzt hat, sich irgendwie auszuziehen oder nach Hause zu fliegen. Das war schrecklich. Und dann auch noch solche Formate wie The Swan. Kannst du dich daran noch erinnern?
Kenn ich nicht.
Franzi, das war so eine Umoperierungssendung, wo die halt Frauen rekrutiert haben, die in Anführungszeichen nicht schön waren. Und dann wurden die irgendwie 3-4 Monate von ihren Familien entrissen, um dann in irgendwie in so einem Bootcamp dünn zu werden, durchoperiert zu werden, abzunehmen, geschminkt zu werden, um dann am Ende wie ein Schwan. Alle Spiegel wurden abgehangen, ne? Die haben dann nach den Monaten dann irgendwann so eine große Revelation gesehen und dann wurde gesagt so, jo, jetzt bist du endlich schön.
Das ist eine toxische Gesellschaft, in der wir leben.
Absolut. Und vor allem halt auch, was ich damit nämlich sagen will, eine toxische Reality-Landschaft. Und Reality-TV war halt schon, wenn man sich das anguckt, immer so sexistisch, weil halt unsere Welt sexistisch ist. Und die Veränderung, die ich sehe, ist, dass heute die ganzen Sachen einfach mehr angesprochen werden. Und dass Leute heute jetzt erwarten, dass dazu was gesagt wird und dass Leute heute sagen, das geht so nicht. Und ehrlich gesagt liebe ich auch das Internet dafür. denn ich weiß noch, bei Jeremy's Next Topmodel, da saßen wir wahrscheinlich viele von uns zu Hause und haben sich geärgert und sich gedacht so, das kann doch nicht sein. Das geht so nicht. Aber haben das halt alleine gedacht, haben gedacht, wir sind alleine mit diesen Gedanken. Und heute sehen wir halt dann bei Social Media, dass wir nicht die Einzigen sind, ne? Dass wir kollektiv zusammen alle sagen können, Heidi Klum kann nicht die minderjährigen Mädchen schämen, sich auszuziehen. Die kann nicht schwarzen Frauen damit drohen, ihnen die Haare abzurasieren. Wir können Frauen nicht irgendwie 4 Monate in so ein Operierungscamp schicken. Das wollen wir nicht und es geht nicht. Und das liebe ich.
Ich auch. Ich kenne auch viele Menschen, die sich nur Reactions angucken, weil die sagen, den echten Scheiß können die sich gar nicht geben. Das ist viel zu schlimm. Aber die Reactions, gerade wenn das dann so humoristisch eingeordnet wird, gehen gut.
Absolut. Und vor allem, was mir auch nochmal aufgefallen ist, nicht nur im Reality-TV werden Sachen halt nicht mehr nicht eingeordnet, sondern so generell in der Popkultur. Und da bin ich auch richtig froh. Weil wenn wir uns jetzt mal so ein paar Sachen, die mir direkt eingefallen sind, ist zum Beispiel der ganze Fall um Gina Lisa, wie schrecklich das war. Diese ganze Situation um Janina Josefian, die ja das Teppichluder genannt wurde. Das möchte ich mir einbilden, dass das heute so nicht mehr ablaufen würde. Dann wie zum Beispiel mit Tic-Tac-Toe umgegangen wurde.
Wow.
Oder wie mit Verona Poth umgegangen wurde, als die hat ja öffentlich so Gewaltvorwürfe gegenüber Dieter Bohlen erhoben, ne? Und in der Talkshow erzählt, dass er sie geschlagen hat. Und ich weiß noch, dass das bei mir auf dem Schulhof, das war jahrelang ein Running Gag, nachzuäffen, wie die war, das war schrecklich.
Es war absolut schrecklich und sie war nicht die Einzige.
Ich habe übrigens über diese ganze Sache, dass es schon immer so oder schon auch in der Vergangenheit so sexistisch war, habe ich mit der Nate letzte Woche von Generation Trash drüber gesprochen. Und ich weiß, dass die beiden in ihrer nächsten Folge, dass die da auch nochmal so eine kleine Zeitreise anstellen wollen und sich auch nochmal angucken wollen, was alles für krasse Sachen im Reality-TV in den letzten Jahren passiert sind. Also da könnt ihr auf jeden Fall auch nochmal reinhören für ein bisschen, für einen kleineren Deep Dive. Ich habe hier jetzt nur die Sachen, die mir direkt eingefallen sind, auf die Schnelle rausgesucht. Auf jeden Fall, Veränderung 1. Es war schon immer sexistisches Fuck und heute wird es einfach mehr outgecallt. Und das finde ich toll. Veränderung 2. Wir sehen jetzt Sachen, die früher rausgeschnitten wurden. Ich formuliere das jetzt ein bisschen vorsichtig. Und zwar gibt es ja einige Gerüchte darüber, dass seit Jahren so Dinge an Sets passieren, die nicht in Ordnung sind. Zum Beispiel gibt es ja auch diese Gerüchte darüber, dass es auch schon vor Jahren so sexuelle Übergriffe in Shows gab, die damals aber nicht gezeigt und aufgearbeitet wurden, sondern einfach rausgeschnitten und unter den Tisch gekehrt wurden. Und ich habe das Gefühl, dass solche Sachen heute weniger gehen. Ich glaube, vor 4 Jahren, 2021, ging das vielleicht noch. Vor allem auch, weil da vielleicht auch noch nicht so dieser Raum dafür war, für Leute zu fordern. Oder dass Leute nicht so den Mut hatten, solche Sachen auszusprechen. Und ich glaube, dass sich das auf jeden Fall verändert hat. Und ich finde, das beste Beispiel ist zum Beispiel Promis unter Palmen, was du gerade schon angesprochen hast.
Ja, das ist natürlich, das zeigt ja auch wieder dieses, dass das halt irgendwie ein Mikrokosmos von der echten Gesellschaft ist. Das ist ja auch überall so, dass MeToo ist einfach wie so eine Riesenwelle, die halt seit 2012 wirklich das kollektive Bewusstsein zu dem Thema sukzessive ändert. Und das sehen wir halt auch bei Reality.
Absolut. Und ich finde es toll, dass wir das jetzt sehen. Und ich glaube, es wirkt vielleicht auf den ersten Blick so, oh Gott, jetzt passiert da so viel Gewalt. Aber ich glaube, dass sie schon immer passiert ist und wir das halt jetzt nur mehr sehen. Dass jetzt solche Szenen nicht rausgeschnitten werden, sondern dass wir sehen, wie der Big Boss mit dem Löwengesicht da reinkommt und sagt, das geht nicht. Und wir sehen jetzt halt, wie dieser Chico da rausgeschmissen wird. Und das finde ich richtig gut, weil das Standard setzt.
Der Big Boss Löwe sitzt zwar immer noch breitbeinig da, so weit sind wir noch nicht, aber er sagt wenigstens was.
Wenn der Big Boss jetzt auch noch eine Frau wäre, dann wäre die Welt natürlich perfekt.
Die breitbeinig sitzt.
Positive Veränderung 3. Wir sehen mehr Diversität. Und ich habe ein bisschen Angst, das zu sagen, weil offensichtlich soll das nicht implizieren, dass das jetzt gut genug ist. Ist es noch lange nicht. Wir sind noch lange davon entfernt, ein gutes Maß an Diversität zu sehen, meiner Meinung nach. Aber ich finde, geht auf jeden Fall in die richtige Richtung und es ist auf jeden Fall ein riesiger Schritt, vor allem fürs Fernsehen. Also fürs Fernsehen generell, aber vor allem für Reality-TV im Speziellen. Ganz vorne mit dabei natürlich Princess Charming. Was wir in dieser einen Show auf einmal für Sachen im Fernsehen sehen, im Reality-TV, die wir vorher nie gesehen haben, ne? Nicht-binäre Menschen, dann auch so diese ganze Sache, dass Beziehungskonzepte, dass die dargestellt werden als etwas, was man diskutieren kann und wo man einen offenen Dialog drüber hat. dass das nicht einfach hingenommen wird, das ist ja auch total neu. Ich glaube, wir haben bis dahin noch nie in einer Show gesehen, dass Monogamie nicht als Standard hingenommen wurde, sondern dass es einfach mal diskutiert wurde, gefragt wurde, wie siehst du das, was sind so deine Vorstellungen?
Ich finde auch immer noch, dass der Golden Bachelor eine gute Sache war. Also wir haben auch viel kritisiert und gleichzeitig hat das auch Frauen über 60 einfach mal ins TV gebracht. Das sind schon eigentlich große Schritte.
Absolut. Und zum Beispiel, was mir auch noch eingefallen ist, die letzte Staffel der Bachelorette, da habe ich auch einen richtigen Umschwung gesehen. Denn wir haben ja da sonst, hatten wir immer so dieses Frauenbild oder dieses Bachelorette-Bild von, die Bachelorette ist die perfekte Frau. Und das bedeutet, alle wollen sie, weil sie so eine heilige, unschuldige Maria ist.
Und dann war sie bisexuell.
Und dann war sie auf einmal bisexuell. Dann war sie auf einmal eine vielschichtige Frau, die einerseits süß und sweet und kümmernd ist und andererseits bisexuell und auch halt nicht zwingend monogam. Die gerne über Sex geredet hat und dass wir da einfach so einen ganz anderen Frauenstandard gesehen haben, weil da haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen. Ganz oft im Reality-TV in den letzten Jahren haben wir halt klar diesen Madonna-Hure-Komplex gesehen, ne? Dass Frauen halt entweder heilig und nicht sexuell sein können oder halt diese hypersexuellen, in Anführungszeichen. Okay, ich will das Wort nicht sagen. Das H-Wort. Wie nennen wir sie?
Wir haben das schon 100 Mal hier gesagt.
Okay. Hypersexuelle Huren, in Anführungszeichen. Und dass es halt nichts dazwischen gibt, ne? Dass es nur eine dieser beiden Rollen für Frauen geben kann. Und das sehen wir jetzt, dass es aufgebrochen wird. Und das finde ich auch toll. Also, mein Punkt ist, noch lange nicht genug Diversität, aber vor allem für Reality-TV in den letzten Jahren riesige Sprünge.
Und auch hier wieder, einfach ein Abbild der Gesellschaft, weil genau das haben wir auch bei der Bachelorette gesehen, wie das geclasht hat, ne? Wie die Männer verwirrt waren, nicht alle, nicht not all men, Spaß, kein Spaß, aber viele Männer waren davon verwirrt, dass die nicht mehr mit den Sachen punkten konnten, mit denen sie früher eigentlich oder mit dem man ihnen in ihrer Sozialisierung versprochen hat, dass sie damit eine Frau bekommen, die ihnen gehört. Nämlich damit, dass sie einen hohen Status haben, dass sie sportlich sind. Das hat die ja total verwirrt. Da haben wir auch mit der Stella tatsächlich drüber geredet, dass sie halt andere Werte in Männern schätzt, wie dass sie empathisch sind, dass sie fürsorglich sind, dass sie auf sie eingehen können, eine gute Kommunikation haben und dass sie richtig gespürt hat, wie die Männer, die sich eher über andere Sachen definieren, das total schwierig fanden. Also auch hier wieder, wir sehen genau, was in der Gesellschaft gerade stattfindet bei der Bachelorette.
Absolut. Und das liebe ich.
Ich liebe das auch.
Also ich würde sagen, ja, Reality TV hat sich verändert, aber halt nicht nur zum Negativen, sondern auch viel zum Positiven. Damit zusammenhängend mit der ganzen Sache, mit der Veränderung, ist aber auch noch ein anderer großer Kritikpunkt, den ich jetzt auch immer öfter gehört habe. Nämlich, dass halt im Reality TV Männer gefeiert werden, die eigentlich total problematisch sind. Und damit auch halt diese Frage, wieso werden diese Red Flags immer wieder gebucht? Wieso sehen wir die immer wieder? Wieso schaffen die das? Wieso sind die in jedem Format, obwohl im Raum steht, dass die allegedly, also vermeintlich, übergriffig gewesen sind? Und das finde ich einen berechtigten Kritikpunkt, frage ich mich auch. Und gleichzeitig bin ich jetzt auch nicht so überrascht, denn ich habe das Gefühl, dass Reality-TV da einfach nur das abbildet, was halt auch in der echten Welt passiert. Denn es ist halt kein Reality-TV-Problem, dass problematische Männer, die sich schlecht verhalten, die übergriffig sind, die andere abwerten und denen Leid zufügen, dass die immer wieder eingestellt, befördert und gebucht werden.
Präsident der Vereinigten Staaten werden.
Ja. Und spätestens jetzt kann ich nicht mehr sicher nach Amerika einreisen.
Nee, und das ist ja auch, wenn man sich die Forschung anguckt, was mit Macht belohnt wird, ist das ja genau das. Es ist ja immer noch so, dass Menschen eben viel Einfluss bekommen, indem sie sich unempathisch, platzhirschmäßig und sehr sich selbst in besseres Licht stellend verhalten. Also nicht Menschen, sondern Männer. Gibt's ganz viel Forschung zu. Und deswegen ist es natürlich kein Zufall, dass genau das auch bei Reality zieht, oder?
Total. Und ich habe mir gedacht, ich sehe da halt auch so viele Parallelen zu Universitäten. Und Universitäten, weil das natürlich so der Ort ist, wo ich in Anführungszeichen groß geworden bin, wo ich die meiste Arbeitszeit verbracht habe oder den Großteil meiner Arbeitskarriere verbracht habe. Und Franzi, wenn ich mir das angucke, ne? Ich kann nicht mehr zählen, wie viele Frauen in der Wissenschaft ich kenne, die an Universitäten Übergriffe erlebt haben. Und gleichzeitig kenne ich keinen einzigen Professor, der jemals dafür so richtig zur Rechenschaft gezogen wurde.
Habe ich jetzt letzte Woche bei meiner Lesung in Bremen noch ganz viel drüber gesprochen. Denn das war eine Lesung im universitären Kontext. Das heißt, es waren viele Studierende da, viele Doktorierende. Und die haben eigentlich durch die Reihe hinweg von Erfahrungen gesprochen, die sie gemacht haben, die keine Konsequenzen hatten. Das ist so.
Und es gibt bestimmt irgendwo einen Professor auf dieser Welt, der mal zur Rechenschaft gezogen wurde. Hoffe ich zumindest. Kenne ich aber nicht. Das heißt, sind, glaube ich, nicht so viele. Was ich aber viel kenne, sind Frauen, die die akademische Welt verlassen haben, die ihre PhD-Programme verlassen haben oder ihre PhD-Programme gewechselt haben oder auch einfach mit einem Burnout zu Hause geblieben sind. Und der Grund, warum da dieses Ungleichgewicht ist, ist halt nicht, weil das so schwer zu beweisen ist. Das ist ja immer irgendwie so das Argument, was man als erstes hört, ne? Das ist immer so schwer zu beweisen, Aussage gegen Aussage, man weiß es nicht. Diese Sachen höre ich zumindest dauernd. Und ich kenne eigentlich fast keinen Fall, wo es keine Beweise gab. Ich kenne nur Fälle, wo es entweder mehrere Zeuginnen gab, seitenweise WhatsApp-Historien, Videos, Nacktfotos, die irgendwelche Dudes verschickt hatten, Droh-E-Mails. Ich kenne Fälle, wo Frauen kiloweise, also literally kiloweise ausgedrucktes Dokumentationsmaterial hatten. Und trotzdem sitzen diese beschuldigten Männer weiterhin in irgendwelchen Hörsaalen und werden auf neue Studierende losgelassen. Denn das Problem ist halt nicht, dass es keine Beweise gibt, sondern dass Beweisen von Frauen nicht geglaubt wird. Und das liegt daran, zu einem großen Teil, dass Institutionen keine Lust haben, ihre Superstars zu verlieren. Die haben keine Lust, schlechte Presse zu haben. Keine Uni hat Lust, ihren Superstar-Professor, der irgendwie Forschungsförderung anwirbt, der gute Publikationen hat, der in der wissenschaftlichen Welt anerkannt ist, den zu verlieren. Niemand hat Lust auf Stress. Niemand hat Lust auf Umstrukturierung oder mögliche rechtliche Schritte von irgendeinem Typen, weil natürlich, sobald irgendwann versucht, die zur Rechenschaft zu ziehen, drohen ja immer mit irgendwelchen Klagen. Und es sind, diese ganzen Systeme sind halt auch nicht dazu designed, um irgendjemanden accountable zu halten. Es gibt ja offiziell meistens nicht mal irgendwie so richtig ausgearbeitete Beschwerdeprozeduren.
Ich habe für mein Buch mit 3 Anwältinnen gesprochen, die in dem Bereich spezialisiert sind. Und die waren sich alle einig. Die haben gesagt, das Problem ist nicht, wie du sagst, generell die Beweislage oder dass es keine Gesetze gäbe, die Menschen schützen. Die gibt es. Eigentlich ist das sogar recht gut, zumindest auf dem Arbeitsplatz bezogen. Und das ist das ja im weitesten Sinne Reality. Unis, das sind im weitesten Sinne Arbeitsplätze. Sondern das Problem sind sexistische und mythenbehaftete Narrative in den Köpfen und damit potenziell in jeder Person, mit denen diese Menschen interagieren, in den Anwältinnen, in den Beschwerdestationen, also eigentlich überall, die wiederum den Betroffenen die Schuld für das geben, was sie erlebt haben, trotz Beweisen und anhand von denen die Glaubwürdigkeit der Betroffenen eben aberkannt wird. Und eine andere Sache, die gesagt haben, war, dass wir haben ja alle dieses Bild im Kopf von der rachsüchtigen Frau. Sie will doch nur seine Karriere ruinieren. Das ist Bullshit. Keine von den dreien kannte eine Person, eine betroffene Person, die erfolgreich geklagt hätte oder auch eigentlich fast niemanden, die es wirklich versucht hätte. Die kannten aber alle potenzielle Täter, die wiederum die Institutionen verklagt haben. Das heißt, wenn jemand klagt, sind das in der Regel die Beschuldigten, weil die wiederum sich ungerecht behandelt fühlen, dadurch, dass sich jemand beschwert. Und genau dafür haben die Institutionen Angst, genau davor schützen die sich. Und deshalb ist die Miserie die sie ist.
Und ich glaube, viele, die zuhören, sehen jetzt auch schon die ganzen Parallelen zu Reality-TV. Denn das ist natürlich nicht nur ein wissenschaftliches Problem, das ist einfach ein Ding, was in allen Kontexten passiert, in denen es halt so eine starke Hierarchie und so starke Machtimbalancen gibt, dass es da übergriffige und problematische Menschen gibt, die aber nicht zur Rechenschaft gezogen werden, sondern immer wieder weiter gebucht werden, weil die für Profit sorgen, weil die, die Anführungszeichen, die Superstars sind und weil es auch einfach unbequem ist, die rauszuwerfen. Und deswegen behält man die halt lieber. Und deswegen schockiert mich das im Reality-TV halt überhaupt eigentlich gar nicht, dass halt die gleichen Red Flags und problematischen Männer immer wieder gebucht werden, weil das halt auch im echten Leben so passiert. Und ich bin eigentlich total froh, dass wir Reality-TV haben, um darüber zu sprechen, wie sowas funktioniert und vor allem auch, was wir damit machen sollen und wie wir mit dieser ganzen Sache umgehen sollen. Ich bin mir auch immer noch nicht so sicher, wie wir das im Podcast machen sollen. Denn ich habe bei Instagram, habe ich jetzt schon damit angefangen, dass wir die Leute, die wir einfach nicht mehr sehen wollen, dass die da nicht mehr so richtig vorkommen. Aber es gibt jetzt ja bald auch wieder ein neues Format mit jemandem, auf den ich einfach gar keine Lust mehr habe, sage ich jetzt mal vorsichtig. Und da frage ich mich auch, wie machen wir es? Lassen wir den bei Instagram einfach aus? So mit den Schwärzen? Also ich würde sagen, im Podcast finde ich es nochmal anders. Ne? Ich würde sagen, da reden wir weiter darüber. Und zwar ganz hart, weil das wichtig ist. Aber ich glaube, diese Frage, so wenn wir so lustige Posts machen wie KandidatInnen-Checks oder der Cast oder so, was machen wir da mit der ganzen Sache?
Ich fand das eigentlich elegant. Du hast das ja beim letzten Post auch einfach weggelassen. Das ist ja einigen auch aufgefallen. Und ich finde, das ist eigentlich recht elegant.
Okay. Wenn ihr noch andere Ideen habt, könnt ihr das ja gerne mal vorschlagen. Aber diese ganze Frage von, was machen wir mit den Männern, die sich als problematisch herausstellen, würde ich sagen, das ist halt echt so ein gesellschaftliches Ding, ne? Denn es ist halt ja auch einfach im Leben so, ne? Leute, die wir toll finden, machen problematische Sachen. Leute, mit denen wir heute ein tolles Abendessen haben, die heute unser Familienfreund sind, können wir morgen rausfinden, dass die problematische Sachen machen.
Weil Menschen halt nicht einfach nur gut oder böse sind. Und das müssen wir endlich mal klar bekommen. Problematische Einstellungen, vor allen Dingen sexistische Einstellungen, führen zu Übergriffen. Nicht ein Mensch, der sich in dunklen Kleidungen verhüllt und von böse geboren wurde und deshalb aus Büschen hervorspringt, sondern es ist halt einfach die Person next door. Es ist die Person, mit der wir in einem Format sitzen, mit der wir aufgewachsen sind im Zweifel, die irgendwie Teil der Familie war, die am Ende übergriffig wird. Das ist gruselig, das ist beängstigend, aber wir müssen das endlich klar bekommen, weil wir dann endlich aufhören, solche Probleme ins Außen zu verlagern, also zu den anderen in Anführungsstrichen, und anfangen, das Problem wirklich zu verstehen und auch ja damit anzugehen. Ne?
Und wir müssen uns halt einfach überlegen, wie wir damit umgehen und einen besseren Umgang damit finden, mit den Leuten in unserem privaten Leben, die übergriffig werden, mit den Leuten, die wir, dessen Bücher wir lesen, dessen Forschungsarbeiten wir zitieren, und halt auch mit den Reality-Stars, die wir gestern irgendwie noch gefeiert haben und witzig fanden.
Und das ist natürlich für den Kopf viel, ne? Ich fühle das auch. Ich fühle das sogar bei einer Person, die jetzt kritisiert wird, dass ich auch da sehe, okay, vielleicht bist du witzig, so, ne? Aber das muss man ja aushalten können. Das muss ja möglich sein, dass eine Person witzig und gleichzeitig übergriffig sein kann.
Das ist halt schwierig.
Wir sind alle kognitive Geizhälse.
Aber um das zusammenzumachen, dafür sind wir da. Franzi, aber wir haben jetzt, okay, positiv ist ein großes Wort, ne? Aber wir haben jetzt im ersten Teil dieser Folge, würde ich sagen, Reality-TV ein bisschen verteidigt, in Schutz genommen und gesagt, das zeigt uns einfach das echte Leben auf und es gibt halt auch viele positive Veränderungen. Frage ist ja aber, gibt es halt wirklich kein Problem im Reality-TV oder mit der Reality-TV-Landschaft? Und da würde ich sagen, auch nicht ganz. Denn ich sehe tatsächlich auch ein großes Problem und das kommt jetzt. Hier kommt jetzt wieder mein Business School Background mit rein. Ich habe ja schon seit einiger Zeit Angst, dass Reality TV eine Blase ist, die bald platzt.
Kommt jetzt der Champagner?
Passt. Weißt du, was eine ökonomische Blase ist?
Bitte erklär's mir.
Wir werden heute über ökonomische Blasen sprechen, denn ich könnte mir vorstellen, dass Reality TV eine ist. Wir machen es folgendermaßen. Ich erzähle dir kurz, was eine Blase ist, und dann überlegen wir zusammen, ob Reality TV eine sein könnte. Und ihr könnt alle mit überlegen. Behaltet im Hinterkopf, ich bin keine Ökonomin. Ich habe das jetzt, so gut es geht, versucht, verständlich zusammenzufassen. Falls wir Ökonominnen unter den Zuschauenden haben, bitte sagt mir, falls ich hier Fehler mache. Also, eine ökonomische Blase ist eine Zeitperiode, in der der Preis für etwas, und das kann sowas sein wie Aktien oder Immobilien, in die Höhe schießt, weil viele Leute glauben, dass dieses Produkt oder dieser Service, dass der immer wertvoller wird. Und deswegen investieren die wie verrückt. bei einer Blase stellt sich dann halt irgendwann heraus, dass diese ganzen hohen Preise, dass sie nicht gerechtfertigt sind, weil das Produkt zum Beispiel entweder total überteuert ist oder weil es eigentlich gar nicht so eine hohe Nachfrage nach dieser ganzen Sache gibt. Und dann platzt die Blase. Das heißt, diese wahnsinnig hohen Preise für etwas gehen auf einmal in den Keller und alles bricht zusammen. Gibt da typischerweise 5 Phasen. Phase 1, Verdrängung. Das ist halt diese Phase, wenn Investoren irgendwie was Neues bemerken, halt ein neues Produkt oder so, neue Technologie, kann eigentlich alles sein, alles, was irgendwie so die Aufmerksamkeit erzeugt. Also Nummer 1, die sehen, das gibt es. Phase 2, boom. In der Phase steigen die Preise und diese ganze Sache kriegt irgendwie so ein richtiges Momentum, ne? Da sind immer mehr InvestorInnen, die in den Markt einsteigen, alle wollen irgendwie so ein kleines Stück vom Kuchen abhaben und viele haben das Gefühl, vielleicht auch was zu verpassen und deswegen fangen alle an zu investieren. Dann Nummer 3, die Phase der Euphorie. Da setzt die Euphorie ein und da schießen die Preise so richtig in die Höhe. InvestorInnen werfen alle Bedenken über Bord, sind überhaupt nicht mehr vorsichtig, alle wollen irgendwie dabei sein. Das ist die Phase des absoluten Hypes. Dann kommt Phase 4, Profit-Taking. Und da ist schon die Phase, wo es schwierig wird, ne? Denn es ist schwer vorherzusagen, wann die Blase platzt. Aber wenn sie geplatzt ist, dann wird die sich nicht mehr aufblähen. Es gibt halt manchmal noch so eine Echoblase anscheinend, wenn irgendwie vor so einem Crash nochmal so ein kurzer Preisanstieg kommt. Aber wenn es einmal geplatzt ist, kann es sich nicht mehr erholen. Und in dieser Phase ist halt, ja, wäre es wichtig, so frühe Warnsignale zu erkennen und dann nochmal rechtzeitig zu verkaufen, aber die erkennen halt viele nicht. Und dann in der 5. Phase ist halt die Phase der Panik. Da kehren die Preise um, fallen und manchmal halt genauso schnell, wie die gestiegen sind. Die Investorinnen versuchen dann verzweifelt halt diese ganzen Sachen wieder loszuwerden, egal wie. Das Angebot übersteigt die Nachfrage und die Preise sinken weiter.
Aua. Und hast du Angst, dass wir jetzt in der Profit-Taking-Phase sind?
Dazu kommen wir gleich. Ich habe ja erstmal noch ein paar Beispiele mitgebracht.
Okay, gib uns ein paar Beispiele.
Tulpen. Hast du schon mal von der Tulpenblase gehört? Oder von der Tulpenmanie?
Nee.
Das war im 16. Jahrhundert. Da kam ein Typ aus Konstantinopel, oder also so ein, ich glaube ein Botaniker war das, der war in Konstantinopel zu Besuch, hat sich ganz viele Tulpenzwiebeln eingepackt, hat die dann in die Niederlande mitgebracht und die in seinen Garten getan. Und die Nachbarn fanden die irgendwie voll schön, haben dann heimlich Nachtsächer geklaut und angefangen, die zu verkaufen. Und dann hat sich ganz schnell so ein richtig krasser Hype um diese Tulpenzwiebel entwickelt. Die Nachfrage danach ist dann halt rasant gestiegen und manche Tulpenzwiebeln haben dann halt so richtig krasse Preise erreicht. Anscheinend wurden Tulpenzwiebeln sogar gegen Häuser getauscht. Also die Leute sind richtig krass gegangen. Und dann ist diese ganze Sache völlig eskaliert, als sie dann halt so ein Future Market eingeführt haben, ne? Das heißt, die haben dann nicht mehr nur die Tulpen verkauft, die schon hatten, sondern haben dann quasi in Verträgen zukünftige Tulpen verkauft, die dann vielleicht irgendwie nächstes Jahr potenziell erwerben könnten. Als sie dann gesehen haben, so kann das alles gar nicht weitergehen, ist die Blase relativ abrupt geplatzt und es hat sich im ganzen Land und in ganz Europa fast eine Panik ausgebreitet, weil die Preise so gefallen sind und viele Menschen haben alles verloren und irgendwann musste der Staat halt irgendwie eingreifen, um den Schaden zu begrenzen. Das war die erste dokumentierte Blase. Und seitdem gibt es halt mehrere dokumentierte Blasen, wie zum Beispiel die Dotcom-Blase. Die hat irgendwas mit Technologie zu tun, keine Ahnung, was da genau passiert ist. Aber könnt ihr nochmal nachlesen, wenn ihr das lustig findet. Dann den Wall Street Crash in den 30ern, das war auch eine Blase. Die Immobilienblase 2007. Und jetzt gibt es ja die Frage, ob vielleicht Cryptocurrency, also Bitcoin und so, ob das auch eine Blase ist. Was denkst du?
Also ob ich jetzt denke, dass Bitcoin eine Blase ist oder was denke ich generell dazu?
Ja, ob Bitcoin und Krypto generell, ob das eine Blase ist.
Schon, habe ich auch schon mal von Anfang an gedacht. Aber dann wiederum habe ich auch einem Freund mal abgeraten zu investieren und der hat mich ein Jahr später angeguckt, hat gesagt, Franzi, du hast mein Leben zerstört. Denn hätte ich da investiert, wäre ich jetzt ganz woanders.
Also ich war auch fest davon überzeugt, dass Krypto eine Blase ist. Und genauso mein Partner, weil der ist ja Ökonom. Wir waren beide felsenfest davon überzeugt, Krypto ist eine Blase und die wird platzen. Und ich sehe uns 2018 irgendwo an so einem Pool sitzen und sagen, die Leute, die Bitcoin kaufen, so bescheuert. Bald platzt die Blase. Wir sind jetzt, glaube ich, 7 Jahre später. Und ich glaube, das Takeaway ist, hört nicht auf mich für Investment-Tipps.
Auf mich offensichtlich auch nicht. Also der Freund hat das natürlich scherzhaft gesagt. Ich glaube, da war schon Ernst drin und ich glaube, der hat wirklich auf mich gehört, weil ich echt gesagt habe, du bist doch völlig verrückt, dass du in die Scheiße investieren willst. Und er so, ja.
Denn eigentlich Krypto, ne, das könnte eine Blase sein, weil es ist ja eigentlich schon was, wo kein echter materieller Wert hinterher ist, wo auf einmal alle Leute investieren und so ein richtiger Hype entsteht und es könnte eigentlich, okay, jetzt kommen bestimmt Ökonomen, die sagen, das stimmt so nicht ganz, das ist bestimmt komplizierter, aber theoretisch könnte ja quasi morgen könnten wir realisieren, okay, eigentlich ist da kein echter Wert hinter und dann bricht alles in sich zusammen. Könnte passieren. Glaubst du, dass Diamanten eine Blase sind?
Das Ding ist, ich habe auch nicht geglaubt, dass Tulpen eine Blase sein könnten, weil ich habe in diesem Moment Tulpen auf meinem Schreibtisch stehen und ich finde die wunderschön und denke mir, ja, der Tulpenmarkt ist ja nicht ganz tot. Aber ich glaube, Blase definiert sich dann ja auch als, okay, es fällt halt so rasant ab, dass die Menschen in eine Krise stürzt. Und das heißt nicht, dass das Produkt weg ist. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig klarzustellen. Und dann könnten natürlich Diamanten mal eine Blase gewesen sein, wo jetzt trotzdem das Produkt noch nicht ganz vom Markt ist.
Ich weiß es natürlich nicht, aber meine Idee zu Diamanten ist, dass die eigentlich ja eine Blase hätten sein können, weil es ja irgendwann diesen Punkt gab, wo alle so einen Diamanten-Hype hatten und gedacht haben, geil, voll viele Investoren haben ja auch in diesen Markt investiert und die Erschließung von mehr Diamanten und so. Und es gibt ja diese Theorie, ich habe den Namen vergessen, aber es gibt auch diese eine niederländische Familie, die total riesig im Diamanten-Game ist. Und es gibt ja die Theorie, dass die halt künstlich das Angebot an Diamanten verknappen, damit der Markt nicht überflutet wird. Und ich glaube, dass das halt das Vehikel ist, diese künstliche Verknappung, damit Diamanten keine Blase sind, die platzt.
Ah, oh, finde ich irgendwie alles schon schwierig. Und ich meine, der ganze Diamantenmarkt könnte sich ja auch nicht ohne koloniale Strukturen halten.
Das ist, das ist auf jeden Fall nochmal ein anderes, aber ganz wichtiges Thema.
Genau, deswegen wollte ich da unbedingt nochmal drauf hinweisen. Deswegen wäre ich gar nicht so traurig darum, wenn diese Blase platzt für die Menschen, die da investiert haben.
Ich auch nicht. Das Spannende, finde ich, ist ja auch nochmal, dass man hierin auch sehen kann, hinterher kann man immer einfach sagen, ja, war eine Blase. Vorher, oder wenn man halt mittendrin ist, ist das total schwierig zu erkennen und vor allem halt auch diesen Absprung zu finden. Jetzt kommen wir zur großen Frage. Ist Reality-TV eine Blase? Soll ich dir nochmal die Kriterien sagen, die so eine Blase ausmachen können? Und wir überlegen zusammen, ob das so ist oder nicht.
Bitte.
Übermäßiger Hype und Wachstum charakterisiert immer so die ersten Stufen von einer Blase.
Ja, ist erfüllt. Wo würdest du die Corona-Pandemie da verorten? Ist das der Höhepunkt oder sind wir jetzt am Höhepunkt?
Ich würde sagen, die Corona-Pandemie war der Start des übermäßigen Hypes und Wachstum. Ich glaube, da hat es gestartet.
Ja.
Könnte ich mir vorstellen. Und ich gebe dir total recht, ne? Reality TV hat ja in den letzten Jahrzehnten hat es so einen Boom erlebt und die Leute lieben das ja, ne? Früher galt das irgendwie so als Guilty Pleasure. Heute ist es was, also viele Menschen schon offener auf jeden Fall lieben und teilnehmen, ne? Das gab es früher auch nicht. Die werden ja auf einmal über Nacht zu Stars mit Tausenden von FollowerInnen. Und vor allem, wenn man sich halt so Streaming-Charts anguckt, ist Reality-TV ja immer ganz vorne dabei. Und deswegen haben, denke ich, Sender und Produktionsfirmen halt auch begonnen, so ganz verstärkt in solche Shows zu investieren. Und auf einmal sind ja diese ganzen Formate einfach so aus dem Boden geschossen. Und ich glaube, ich würde tatsächlich sagen, dass jetzt gerade so der Peak-Hype-Zeitpunkt ist. Oder vielleicht sind wir sogar ein kleines bisschen schon drüber hinweg.
Ja, gehe ich mit. Es sind ja auch zu viele Formate, um die wirklich alle noch zu gucken. Und damit ist ja jedes einzelne Format nicht mehr so wertvoll, nicht mehr so unique. Müsste man vielleicht auch mal so einen Diamantenansatz fahren, ne? Und ein bisschen Verknappung reinbringen.
Ganz genau, das bringt mich eigentlich schon zu meinem nächsten Punkt. Siehst du Überangebot und Ermüdung?
Ja, ganz eindeutig. Auch weil die Formate sich ja gar nicht mehr so großartig unterscheiden. Und ich mir denke, ja, ob ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Forsthaus Rampensau versus Sommerhaus, irgendwie, das ist schon auch ähnlich. Und natürlich auch wieder anders, ne? Also, wenn man das wirklich liebt, ist es ja auch schön, dass man ein großes Angebot hat. Und gleichzeitig führt das ja ökonomisch zu dem, dass das halt nicht mehr so unique ist. Also, ja.
Siehst du irrationale Erwartungen seitens der InvestorInnen?
Dazu brauche ich Zahlen. Aber ich kann mir das vorstellen. ich weiß nicht, was die investieren, was die glauben rauszuhaben und ob die dann weniger raushaben. Kann's mir aber sehr gut vorstellen, dass die da, ach so, wenn wir jetzt mal auf die Teilnehmenden gehen, ich glaube, die haben schon häufig mehr Erwartungen an Reichweitenwachstum, weil das halt, als es noch mehr unique war, auch eher so war. Und jetzt, das hast du ja, bildest du ja immer so schön ab in unseren Grafiken, ist es ja so, dass teilweise die Formate gar nicht mehr den Wachstum bringen, ne? Das beobachten wir schon.
Absolut, vor allem von dieser teilnehmenden Seite, ne?
Ja.
Von dieser Produktionsfirmenseite, klar, wie du so richtig sagst, wissen wir nicht. Ich könnte mir aber schon halt vorstellen, dass jetzt diese ganzen Plattformen, die setzen ja schon zunehmend so auf Reality-TV, so mit dem Gedanken, dass das ein Garant für hohe Einschaltquoten und hohe Werbeeinnahmen ist. Und ich weiß nicht, ob da nicht unterschätzt wird, dass der Markt halt auch so gesättigt werden kann. Also wir haben auf jeden Fall hohe Erwartungen, scheint es mir zumindest. Ob die irrational ist, wird sich jetzt hinterher herausstellen, würde ich sagen. Wir sehen auf jeden Fall sehr viele Aspekte von einer ökonomischen Blase oder die eine ökonomische Blase charakterisieren, auch an Reality-TV und vor allem am jetzigen Zustand von Reality-TV. Und dann bleibt ja die Frage, kommt irgendwann die letzte Stufe, Verlust des Vertrauens und ein abrupter Einbruch.
Jetzt kommt der Plot-Twist. Ich glaube nicht. Zumindest nicht auf dem Sinne von, nicht auf dem Level der Tulpen. Nicht auf dem Level von, dass wirklich Menschen ihre Existenz verlieren, weil die investiert haben oder so, ne? Nicht so extrem. Ich glaube, es kommt jetzt zu einem Abfall, ist meine Prognose, aber nicht dazu, dass es ganz verschwindet. Und ich weiß nicht, erinnerst du dich an das Gespräch, was wir mit Elena Gruschka darüber geführt haben mal? Weil da hast du deine Angst schon mal geteilt. Und die hat gesagt, das sieht sie gar nicht, weil das wird ja immer relevant bleiben. Und ich glaube, das stimmt. Weil wenn wir genauer hingucken, gab es immer Vorreiter von Reality schon, ne? Bevor das richtig gestartet hat. Es gab verschiedene Sendungen. Und ich glaube, wir müssen flexibel bleiben. Es wird sich weiterentwickeln. Es wird ein bisschen abfallen. Aber wir sind da.
Ich hoffe, dass du recht hast, ne? Denn ich glaube, dieses Verlust des Vertrauens und abrupter Einbruch, das könnte schon passieren. Wenn nämlich in den nächsten Monaten wir weiterhin mit der Markt so überflutet wird mit so viel Stoff, mit so vielen Shows, die Leute oder die Produktionsfirmen hohe Erwartungen in die Sache hatten, hoch investiert haben, weil die gedacht haben, okay, Reality, das geht immer, die dann aber merken, dass die Produktionskosten die Werbeeinnahmen übersteigen, könnte das schon dazu führen, dass alle plötzlich sich zurückziehen und sagen so, okay, doch nicht, wir setzen doch nicht mehr auf Reality-TV und dass dann wirklich die Blase platzt. Und das klingt so unwahrscheinlich, aber ich glaube, dass wir das Gleiche schon bei diesen Nachmittags-Talkshows gesehen haben. Kannst du dich daran noch erinnern? Denn es gab ja, da war ich so, weiß ich nicht, wann ist das gewesen? 2005, 2006? Da gab's Brit, Arabella, da gab's so ein paar Nachmittags-Talkshows. Und die Leute haben die geliebt. Die waren mega geil. Das war wirklich toll. Das war ein absolutes Highlight. Und die Produktionsfirmen dachten sich dann halt, mega, das funktioniert super. Und dann haben die nur noch in diese Talkshows investiert und dann irgendwann gab es ja einen Zeitpunkt, dann liefen die den ganzen Tag von 12 bis um 6 Uhr abends, den ganzen Nachmittag auf jedem Programm, liefen nur noch diese ganzen Talkshows. Es gab aber halt gar nicht so viel Nachfrage von Zuschauerseiten, wie diese ganzen Shows es gab, was halt diesen Markt übersättigt hat. Und dann gab es einen Boom. Die Blase ist geplatzt und es waren ja gefühlt von heute auf morgen diese ganzen Talkshows weg.
Wir sollten uns alle mit nachhaltigem Wachstum beschäftigen, generell. Aber Dina, würdest du nicht sagen, das war ja auch schon eine Form des Reality? Das ist so das, was ich meinte. Das ist, und dann sind halt andere Sachen gekommen. Und ich glaube, das Problem ist, wenn zu viel in ein sehr ähnliches Ding investiert wird, also wie jetzt Sommerhaus und Forsthaus Rampensau. Wenn die flexibler werden, vielleicht passiert das, glaube ich, haben wir noch eine Chance. Also, dass die wirklich sich ganz neue Sachen überlegen, die vielleicht wirklich auch weggehen von dem, was wir schon haben und das dann so ein bisschen ja lebendiger dadurch auch bleibt.
Das kann ich mir auch vorstellen, denn mein Fazit war auch ein bisschen, dass ich glaube schon, dass wir in einer Krise sind, weil es zu viel gibt. Es gibt ein Überangebot und ich glaube, dass das alles kaputt machen kann.
Maler Krise.
Aber ich glaube, dass es schon auch eine Lösung dafür gibt. Die Lösung gibt es ja auch in der ökonomischen Theorie offensichtlich, wie man eine Blase verhindern kann. Nämlich, wenn der Markt nicht übersättigt wird, wenn es ausgearbeitetere Konzepte gibt, mehr Innovationen im Reality TV, mehr Liebe zum Detail und nicht einfach dieses krasse Überangebot. Und ich habe mir auch letzte Woche wieder gedacht, es kann doch nicht sein, dass jetzt die 100.000. Temptation Island Staffel läuft, wo wieder alle nur wie verrückt twerken und null Innovation und null Weiterentwicklung dabei ist. So machen die Reality TV für uns kaputt.
Bin ich ganz bei dir. Überlegt euch was Neues. Macht daraus ein Paartherapieformat. Da entwickeln wir uns hin.
Es muss ein Paartherapieformat werden. Temptation Island braucht einfach ein richtiges Rebranding. Das geht, das ist, nee, das ist einfach aus.
Ich würde das mir nicht mehr angucken hier im Podcast. Wenn die nicht wirklich groß was ändern, dann bin ich wieder dabei. Weil scheiße war es ja auch nicht. Aber das ist genau das, was du sagst. Es muss dynamisch bleiben. Wir können nicht immer wieder dasselbe sehen.
Damit kommen wir jetzt endlich zu meinem letzten Punkt. Denn ich glaube, dass halt dieses krasse Überangebot auch der Grund ist, warum wir jetzt so vermehrt gerade Situationen sehen, die ein bisschen drüber erscheinen von Seite der Teilnehmenden. Ich finde, ein gutes Beispiel ist jetzt gerade die Vanessa im Sommerhaus.
Ja.
Ihr wisst, ich habe ein Herz für die. Und gleichzeitig sehen wir an der, oder habe ich an der das Gefühl, die hat sich alles genau angeguckt, die will Reality-TV-Star werden. Deswegen holt die jetzt einfach maximal ihre krasse Seite daraus, hat sich vielleicht auch ein paar Sprüche einstudiert, hat sich vielleicht auch so ein paar kleine Nominationsreden irgendwie vorher schon überlegt. Und ich kann das total verstehen, das ist eigentlich völlig rational, denn wenn wir uns das mal angucken, ne, vor ein paar Jahren, zwei Jahren vielleicht noch, ist gar nicht so lange her, gab es halt eigentlich fast zu jedem Zeitpunkt immer nur ein Format. Und das haben dann alle geguckt. Man konnte sich darauf einigen, in der Reality-Welt oder alle Leute, die Reality-TV geliebt haben, haben dann dieses eine Format geguckt und alle haben zusammen darüber geredet. Und obwohl es halt Streaming gab, hatte das immer noch so diesen Lagerfeuer-Effekt. Ne? Es hatte immer noch dieses so, wir haben das alle gesehen und jetzt sprechen wir da alle zusammen drüber. Und für die Leute, die halt dann teilgenommen haben, gab es schon eine ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit, bekannt zu werden, weil das halt alle geguckt haben. Und ich glaube, dass das jetzt halt nicht mehr so ist. Es gibt ja so viele Formate, dass man gar nicht mehr weiß, was man schauen soll. Man muss sich irgendwie entscheiden. Und ich kann mir vorstellen, dass die Teilnehmenden halt Panik haben, eine berechtigte Panik, vor allem die Newcomer, dass niemand ihre Staffel schaut, weil die mit 5 anderen Formaten, die gleichzeitig laufen, konkurrieren müssen. Und dass deswegen alles für nichts war und deswegen setzen die halt auch auf maximales Drama, um aufzufallen. Und das ist ja auch ein Riesendruck, der da auf denen lastet. Deswegen glaube ich halt, dass dieses Überangebot auch den Teilnehmenden nicht gut tut und halt auch nicht der Qualität einem Format.
Bin ich ganz bei dir. Weil auch wenn ich nachvollziehen kann, dass dann die auf übermäßiges Drama irgendwie setzen oder sich das halt so formiert, ich will da auch immer gar nicht so eine Intention unterstellen, aber irgendwie bisschen schon, ist das ja nichts, was, also das sättigt sich ja aus. Also da haben wir auch schon drüber gesprochen. Wenn es immer aggressiver wird, irgendwann wollen wir das ja auch nicht mehr sehen. Dann ist irgendwann ja zu viel. Dann müsste sich eher strukturell was ändern. Die müssen einfach kreativer werden, damit es keine Blase ist. Können wir das mal irgendwo hinschicken? Vielleicht an RTL Pro7 einfach diese Folge?
Ich glaube, das ist halt ein bisschen das Problem, ne? Damit es keine Blase ist, müssten die sich halt alle zusammensetzen und kollektiv darauf einigen, weniger zu produzieren.
Ja, oder, also ja, auch. Und auch gleichzeitig halt mehr einzigartigere, neuere Formate. Das können die auch einzeln machen.
Das ist ein bisschen wieder ein Prisoners-Dilemma, ne? Wenn RTL sagt, okay, wir produzieren jetzt weniger, müssen die sich ja eigentlich darauf verlassen können, dass Join dann auch sich daran hält und auch weniger produziert, ne? Und dass nicht dann RTL sagt, okay, wir produzieren jetzt weniger, damit es keine Blase gibt und dafür dann Join sagt, okay, wir machen jetzt vollen Alarm und füllen diese Lücke von RTL. Also ich bin dafür, dass alle Verantwortlichen vom Reality-TV aus diesen Produktionsfirmen sich zusammensetzen und kollektiv einen Vertrag schließen und sagen, wir machen jetzt alle weniger.
Damit wir die Trashologin retten und ihr Business. Nein, den ganzen Trash-Kosmos.
Ich weiß halt nicht, ob das passieren wird, ne, weil ich eher das Gefühl habe, dass gerade die so auf dem Film sind von, wir wollen RTL Plus vom Thron stoßen. Vom Reality-Thron.
Passiert ja auch, oder?
Ja.
Finde ich schon. Also, wenn ich mir angucke, was für Formate jetzt neu kommen, habe ich nicht das Gefühl, dass das Monopol noch bei RTL liegt. Also gerade wenn ich jetzt an die Netflix-Formate denke, auch was da für ein Reichweitenwachstum war, jetzt doch auch bei Love is Blind und auch, ja, die ProSieben-Formate, die auch echt gut sind und teilweise, also ich weiß nicht, ich habe da nicht die Zahlen, den Zugang zu den Zahlen, aber trotzdem mehr mich persönlich einfach abholen als jetzt das die 10. Staffel Temptation Island.
Absolut. Du hast die Zahlen zwar nicht vor dir, aber anscheinend sehr gut im Bauchgefühl. Denn tatsächlich, was mir so im Gedächtnis geblieben ist, ist, dass Frosthaus Rampensau, die erste Staffel im letzten Jahr, dass da echt erschwindend, also ganz geringer Zuwachs bei allen war. Und dieses Jahr war es ein sehr großer Unterschied. Da war auf jeden Fall viel, viel mehr dabei. Und sogar mehr als auch noch bei einigen RTL-Formaten. Also ich glaube, wenn wir Ende des Jahres so eine große Abrechnung machen, letztes Jahr waren ja die Formate mit dem höchsten Zuwachs fast ausschließlich von RTL Plus und ich könnte mir vorstellen, sich jetzt verändert. Aber bitte macht weniger.
Und werdet kreativer.
Also, ich fasse nochmal eben zusammen. Von der Bubble spricht man, wenn InvestorInnen Interesse an einem Produkt, einer Technologie, einem Service, irgendwas in die Richtung entwickeln und dann beginnen zu investieren. Wenn sich das Interesse dann aber schnell in einen Hype verwandelt, der dazu führt, dass die Preise für das Produkt in die Höhe schießen, obwohl die Sache das eigentlich gar nicht wert ist oder eigentlich gar nicht so eine hohe Nachfrage besteht. Sobald die InvestorInnen das realisieren, versuchen die halt alle, wie verrückt die Sache zu verkaufen und loszuwerden, ihre Anteile loszuwerden, wodurch die Preise dann rasant fallen und boom, die Blase ist geplatzt. Es gibt ÖkonomInnen, die durch ihre Modelle Blasen vorhersagen können oder zumindest das behaupten. Manche machen das sehr geschickt. Manche schaffen es besser als andere. Aber mit Sicherheit sagen, ob das eine Blase ist oder nicht, kann man eigentlich erst, wenn die geplatzt ist. Reality-TV könnte tatsächlich auch eine Art Blase sein. Das Interesse an Reality-TV hat sich in den letzten Jahren zu einer regelrechten Hype entwickelt und Produktionsfirmen und Sender haben immer mehr in Reality-TV investiert. Das scheint aber langsam so, es gibt es gar nicht so viel Nachfrage von den Zuschauenden, wie Formate es gerade gibt. Was dazu führen könnte, dass wenn InvestorInnen das realisieren, die sich alle schlagartig zurückziehen, die Blase platzt und es auf einmal keine Formate mehr gibt. Ich glaube, dass wir gerade an dem Punkt sind, wo es ein viel zu großes Überangebot gibt und das wissen wahrscheinlich auch die KandidatInnen und legen sich halt deshalb so richtig ins Zeug, damit ihre Show nicht die ist, die die Leute skippen. Ich glaube, dass das halt zu vielen Situationen gerade führt, die auch ein bisschen drüber sind. Ich würde gerne abschließend die Zuschauer fragen, was denkt ihr darüber? Hat sich Reality-TV zum Negativen verändert? Hat es sich zum Positiven verändert? Und glaubt ihr, es ist eine Blase, die bald platzt?
Schreibt uns Kommentare. Ich bin so gespannt, was ihr denkt.
Weißt du, was ich glaube? Uns wird immer weitergeben. Oh Gott, jetzt lehne ich mich ganz weit aus dem Fenster, aber ich hoffe, uns wird es immer weitergeben. Denn ich habe mir natürlich auch schon Gedanken gemacht, okay, was machen wir, wenn es kein Reality-TV mehr gibt, wenn die Blase wirklich platzt?
Ich weiß was.
Was denn?
Sissi-Spezialfolgen.
Das sowieso. Aber du hast ja auch schon so richtig gesagt, ne? Es gibt ja, und das hat Elena ja auch schon gesagt, es gibt immer irgendwie so eine Form von Reality-TV, die sich halt verändert. Es gab irgendwann diese Talkshows, jetzt gibt's diese ganzen Shows und irgendwas, selbst wenn die Shows alle verschwinden, wird irgendwas danach kommen und wir werden dabei sein.
Absolut.
Und ich glaube, das war die Spezialfolge. Ich gucke gerade auf die Uhr und erinnere mich daran, dass ich dir gesagt habe, Franzi, du musst einfach nur eine halbe Stunde kommen und ich möchte dir was erzählen. Und es hat wieder mal nicht so gut geklappt.
Aber es war geil. Schön, dass ihr dabei wart, liebe Kohorte. Und obwohl wir bleiben, unabhängig davon, ob Reality-TV jetzt eine Blase ist oder nicht, könnt ihr uns noch unterstützen, dabei zu bleiben, und zwar damit, dass ihr uns 5 Sterne gibt auf Spotify, Apple Podcast, überall, die Glocke aktiviert, unsere Beiträge liked und kommentiert und bis dahin küsse ich die feministische Revolution.
Das war Psychologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen. Deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt. Aber der Podcast ist keine psychologische Beratung. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.